Hallo und herzlich willkommen zu diesem Grundkurs des Glaubens, dem letzten Grundkurs des Glaubens in dem alten Kirchenjahr. Denn schon am Sonntag startet das Neue, beziehungsweise dann ist die letzte Woche vor dem, warten Sie mal, es ist die vorletzte Grundkurs des Glaubenssendung vor dem neuen Kirchenjahr. Nun, wie dem auch sei, es ist zumindest eine der letzten und dazu heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier heißt es heute wieder, frag den Prof zur Bibel. Es ist die Gelegenheit für Sie, über Ihre Fragen an die Bibel, über die Bibel ins Gespräch zu kommen mit unserem Experten für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Marius Reiser. Er ist sicherlich Experte für neutestamentliche Exegese, aber kennt sich auch in der Heiligen Schrift sonst ganz gut aus und kann Ihnen auch Fragen zum Alten Testament beantworten. Erstmal ein herzliches Willkommen an Sie, Professor Reiser. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Liebe Zuhörer, hier geht es gleich los, auch mit Ihren Fragen. Aber bevor Sie das tun können, brauchen Sie erstmal eine Telefonnummer. Und das ist die 089-517-008-008. Unter dieser Nummer kommen Sie zu mir ins Studio, erreichen Sie mich hier im Studio und dann stelle ich Sie on air und Sie können persönlich Ihre Fragen an unseren Experten Professor Dr. Marius Reiser stellen. 089-517-008-008. Die Leitungen sind jetzt frei für Sie. Rufen Sie an, möglichst jetzt am Anfang der Sendung, denn am Ende stapeln sich die Anfragen immer ein wenig und dann können viele nicht mehr drankommen. Also wagen Sie es jetzt anzurufen unter der 089-517-008-008 für Ihre Frage zur Bibel. Professor Reiser, damit auch die Hörer eine Chance haben, jetzt zum Hörer zu greifen, starten wir doch einfach mal mit einer Frage von mir. Und die bezieht sich, welche Überraschung, tatsächlich auf das Christkönigfest, das wir jetzt am kommenden Sonntag begehen. Die Frage ist nämlich, inwieweit ist eigentlich Christus als König, also Christkönig, in der Bibel verbürgt? Wo sind die Bibelstellen und wie begründet die Kirche dieses Fest auf Basis der Bibel?
Ja, da fallen mir spontan zwei wichtige Stellen ein. Das heißt, es sind am Ende einige mehr. Am Ende des Matthäusevangeliums, da hat ja der Auferstandene nochmal ein Treffen mit seinen Jüngern, die er bestellt hat, auf dem Berg, auf dem er auch die Bergpredigt gehalten hat. Und dort beginnt er die große Schlussrede des ganzen Evangeliums mit den Worten, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Für dieses Wort, mir ist alle Gewalt gegeben, es wird auch manchmal mit Vollmacht übersetzt, mit Macht. Da steht im Griechischen das Wort Exousia und das ist das Wort, das auch die politische Macht bezeichnet, aber auch jede Art von Freiheit, die einer eben hat, um das Sagen, das man hat. Und das ist eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Nicht? Es ist ihm nicht nur die Macht auf Erden verliehen, die ihm der Teufel angeboten hatte zu seinem Preis, sondern es ist ihm auch die Macht im Himmel übergeben. Und das ist doch Christkönig, nicht A und O der Welten, heißt es in einem bekannten Königslied. Und dann dürfen wir mit dem A und O natürlich an die Apokalypse denken. Sie sehen, der Schluss des Matthäusevangeliums, der Schluss der ganzen Heiligen Schrift, des Neuen Testaments, die Apokalypse, wo Jesus A und O, der Erste und der Letzte genannt wird. Und gerade im Schlusskapitel heißt es da, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und dann haben wir einen zweiten Titel in der Apokalypse. Dort wird Christus im griechischen Text immer wieder der Pantokrator genannt. Und Pantokrator, das ist der Allherrscher, der König, der über alle regiert. Das ist Christkönig. Also es ist eigentlich gar nicht schwer, das Christkönigsfest von daher zu erklären.
Ich merke schon, also wir haben eine ganz solide Fundierung in der Bibel. Welch ein Glück. Dann können wir also auch diesem Fest entgegenblicken und wissen, dass es in der Bibel wohl verbirgt ist. Danke, Professor, Herr Professor, für diese kurze Erläuterung. Ja, wir haben bereits noch eine erste Hörerin in der Leitung, die jetzt eine Frage an das Alte Testament hat, also genau genommen an Sie über das Alte Testament, Frau Leipold aus Nürnberg. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, hier ist Leipold. Kann ich schon sprechen?
Ja, Sie können jetzt Ihre Frage formulieren.
Ja, Ich grüße Sie erstmal, alle beide. Ich habe eine Frage zum Alten Testament. Wir haben begonnen, das mal von vorne nach hinten, jeden Tag ein Stück zu lesen. Und wir sind total, also es ist wirklich schlimm, wie grausam das ist. Und ich möchte einfach nur wissen, wie kann man das verstehen? Denn auch bei Moses und so heißt es, Gott spricht, der Herr sagt, töte den und den und lautes, also Grausamkeiten ohne Ende, steinige den und das störrische Kind muss auch gesteinigt werden. Also man kann das kaum aushalten. Wir letztens waren die Enkelkinder da, also wir haben das sein lassen, denn das ist viel zu grausam. Ich möchte einfach wissen, wie kann man das verstehen? Das kann Gott doch nicht gesagt haben, diese sowas Grausames.
Ja, das ist in der Tat eine Grundfrage, die man als Christ an das Alte Testament hat und mit der sich schon die alten Kirchenväter herumgeschlagen haben. Ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Erstens, es geht im Alten Testament darum, die Welt zu schildern, wie sie ist. Mit all ihren Grausamkeiten, Rücksichtslosigkeiten, Brutalitäten, Massenmorden und so weiter. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, worum es geht, den biblischen Autoren, liegt daran, dass alles, was auf Erden geschieht, in irgendeiner Weise auf die Initiative Gottes zurückgeht, die Vorsehung Gottes zum Ausdruck bringt. Natürlich will Gott nicht direkt einen Mord, aber Gott will, dass man ihn verehrt und nach seinen Weisungen lebt. Und die Menschen, die nicht ihn verehren und nach seinen Weisungen leben, die bringen all das Unrecht und die Morde in die Welt. Und die strafen sich damit in gewisser Weise selbst. Freilich, diese Antwort reicht nicht aus, um die Dinge zu erklären. Und die Kirchenväter haben gesagt, überall, wo Gott sozusagen direkt Mord und Totschlag befiehlt oder wo das Volk Gottes Mord und Totschlag begeht, nicht denken Sie an das Buch Josua und, ja. Und so weiter. In all diesen Fällen gilt für die Christen der Literalsinn nicht. Das heißt, in dem wörtlichen, historischen Sinn, wie es die alttestamentlichen Autoren dachten, darf das ein Christ nicht nehmen. Nicht? Oder denken Sie an Psalm 136, selig wer deine Kinder, nicht die Kinder des bösen Babylon, nimmt und am Felsen zerschmettert, sagen alle Kirchenväter, nein, im wörtlichen Sinn gilt das nicht. Aber jeder Mensch, auch wenn er sich noch so anstrengt, gut zu sein, hat etwas Böses, böse Neigungen in sich, die er ständig bekämpfen muss. Und all diese Kämpfe und diese Morde gelten unserem bösen Herzen und den Gedanken, die daraus hervorgehen. Hm. Das ist der Gedanke, den man damit verbinden muss. Das ist eine christliche Sicht.
Ja. Also jedenfalls, aber weil es heißt, Gott hat direkt mit Moses gesprochen, direkt mit ihm gesprochen und dann meint man, er hat es direkt so zu ihm gesagt, ne, dieses Grausame. Das hat uns einfach so irgendwie umgehauen.
Aber, wie gesagt, das ist einerseits Sie müssen bedenken, auch das jüdische Volk vor Christus kam, gab es keine Feindesliebe. Sondern da war Rache und Vergeltung ein Menschenrecht. Und das gilt außerhalb des Christentums bis zum heutigen Tag, leider muss man es sagen. Mhm. Ja, und durch Christus ist dieses Neue gekommen. Und deswegen hat der Heilige Geist uns die Möglichkeit gegeben, in solchen Worten und in solchen Aufforderungen noch einen höheren Sinn zu entdecken.
Okay, gut. Ich danke Ihnen vielmals.
Gern geschehen.
Ja, Wiedersehen.
Herzlichen Dank, Frau Deipold, für diese Frage. Und auch Sie können Ihre Frage stellen an Herrn Professor Marius Reiser, wenn Sie eine zur Bibel haben. Und zwar können Sie das unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Und das hier ist die Sendung Frag den Prof zur Bibel. Also Sie stellen Ihre Fragen an den Professor, die Sie zur Bibel haben. Ein Hörer hat sich gemeldet, er hat vielleicht weniger eine Frage, er will nur etwas anfügen und zwar in Bezug auf die letzte Sendung. Herr Pilch, Sie können jetzt sprechen.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Reiser. Erst möchte ich vorwegschieben, ich danke Ihnen, dass Sie sich bereit erklären, diese Sendung zu gestalten. Das ist also für uns Katholiken wirklich wichtig, dass man entsprechend auf Fragen Antworten bekommt. Und ich habe jetzt nur eine kurze Anmerkung, und zwar zur letzten Sendung. Da hat eine Dame angerufen zu den Stichworten Prüfung und Versuchung. Und ich gebe mal kurz die Bibelstellen an. Also ich möchte jetzt nicht diskutieren, sondern nur entsprechend das als Zusatzinformation geben. Und zwar 1. Johannesbrief, also ich habe die Einheitsübersetzung hier vorliegen. Gott ist die Liebe, Johannesbrief Kapitel 4, Vers 8. Und dann zum Jakobusbrief, das wird also gleich deutlich, worauf ich hinaus will. Das ist Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 13. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt, denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen, er führt aber auch selbst niemanden in Versuchung. Und jetzt noch eine dritte Stelle, und da greife ich auf das Kompendium Katechismus der katholischen Kirche vom Papst Benedikt. Und zwar ist das die Seite 209, Nummer 596. Da wird gefragt, was bedeutet und führt uns nicht in Versuchung. Und dort steht, wir bitten Gott Vater, uns nicht allein und in der Gewalt der Versuchung zu lassen. Wir bitten den Geist, dass wir unterscheiden lernen zwischen der Prüfung, die im Guten wachsen lässt, von mir in Klammern Gott, und der Versuchung, Klammer Teufel, das habe ich jetzt eingefügt, die in die Sünde und in den Tod führt, sowie auch zwischen versucht werden und Versuchung zustimmen. Diese Bitte vereint uns mit Jesus, der die Versuchung durch sein Gebet überwunden hat. Sie erfleht die Gnade der Wachsamkeit und der Beharrlichkeit bis zum Ende. Das Ganze steht natürlich im Katechismus vom Papst Johannes Paul II. Sehr ausführlich, aber das will ich jetzt nicht vorlesen, sondern hat einfach von mir jetzt die Schlussfolgerung zu der Dame, die halt in der letzten Sendung angerufen hat, Schlussfolgerung laut Kompendium und halt Bibeleinheitsübersetzung, Prüfung und Versuchung sind nicht dasselbe. Das war von meiner Seite.
Man löst das nicht durch diese Unterscheidung Prüfung und Versuchung, sondern die Lösung ist in der Tat im Kompendium angegeben. Nicht, wenn es im Jakobusbrief heißt, Gott führt nicht in Versuchung, dann muss man ergänzen, nicht in Versuchung zum Bösen. Nicht in Versuchung zum Bösen führt der Teufel. Gott führt, Gott führt Prüfungen durch, Prüfungen, in denen der Mensch sich bewähren kann.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, und die Heilige Schrift, auch Paulus, beruhigt uns und sagt, er wird uns nicht über unsere Kräfte versuchen und prüfen. Nicht natürlich ist keiner ein Abraham, und deswegen bitten wir im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Dürfen Sie ergänzen, wie Abraham, das schaffen wir nicht. Und das ist, glaube ich, der Sinn. Man darf nicht vergessen, nicht Prüfungen auf die Probe stellen. Das tut Gott, die Frommen, und damit sie sich bewähren können. Und er rechnet auch damit, dass sie sich bewähren. Nicht? Und die allerschlimmste Prüfung hat eben nur der Abraham bestanden und bestehen können. Übrigens habe ich selbst den Artikel Versuchung in der Bibel im Lexikon für Theologie und Kirche geschrieben. Wenn Sie den mal sorgfältig durchlesen,
ah, ja.
Dann werden Sie alle Fragen hoffentlich beantworten.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor.
Bitte.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Pilch. Dankeschön für diesen wertvollen Beitrag, und er auch sicherlich weitergeholfen hat allen anderen Hörenden. Das Thema Versuchung und Prüfung, das beschäftigt uns hier schon länger und öfter mal wieder. Ein weiterer Hörer hat sich gemeldet, und zwar aus dem Raum Mönchengladbach. Herr Schröttke, ich grüße Sie. Hallo, Sie dürfen Ihre Frage stellen.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Meine Frage, die ist jetzt direkt in den Hintergrund getreten, weil ich so schwer über diesen Vortrag gerade eben nachgedacht habe. Also das, was jetzt ausgeführt worden ist. Und ich wollte jetzt einfach stattdessen mal was geben, was Versuchung ist. Ich sage, es reicht ja schon manchmal. Man meint, man ist so freundlich und fromm und hilfsbereit und tätig, und dann reicht ein Rufsmord, dauerhaft ein Lohnentzug und schlechte Aussagen, und man möchte diese Menschen zum Schweigen zu bringen, und dann ist man sogar bereit zu tätlichen Handlungen. Und da merkt man schon, wie das Böse in einem wirkt. Und wenn man sagt, man redet von Grausamkeiten in der Welt, dann ist es, wie Sie sagten, Herr Professor, bestimmt nicht Gottes Idee, diese Grausamkeit in die Welt zu lassen, sondern das ist das Böse, das zugelassen ist, damit wir unterscheiden. Ich habe was ganz Hervorragendes heute Morgen gefunden. Es ist eine Aussage über den göttlichen Vater, die vom Bischof von Grenoble und von verschiedenen anderen besteht, also zur Verbreitung zugelassen worden ist. Ich sag mal, dieses später überwältigte das Böse derart das Herz der Menschen, dass ich gezwungen war, Unheil über die Welt zu bringen, damit der Mensch durch das Leiden die Zerstörung seiner Güter und sogar den Verlust seines Lebens geläutert würde. So kam die Sintflut, der Untergang von Sodom und Gomorra, die Kriege des Menschen gegen den Menschen und so weiter. Das heißt, der Mensch muss im Menschen seine Beschränkung erfahren, damit er nicht in der Maßlosigkeit in seiner Hybris völlig wegbleibt von dem überhaupt von der Sehnsucht, Wiederläuterung und Gott zu finden. So habe ich das dann verstanden, schon früher, als ich die Bibel gelesen habe. Und
Ja, also.
ich sehe das als ein großartiges Geschenk an, dass Gott selber dann wirklich diese Demut hat, das auf sich zu nehmen und er als wirklich dann auch wirklich die Generalabsolution geben kann, weil er als der schuldlose Sühne geleistet hat. Wir reden vom Bösen im Menschen und schauen sogar weg, wenn jemand hungert, wenn Kinder geschlagen werden oder sonst was auf dieser Welt ist. Aber über die Bibel wollen wir urteilen. Das ist doch ein bisschen makaber.
Ja,
Das
ich
wollte ich
fühle
nur
mich im
dazu geben.
Wesentlichen doch bestätigt durch das,
Ja.
was Sie da ausgeführt und vor allem, was Sie vorhin zitiert haben.
Ja, ich werde die Quelle jetzt nicht angeben, vielleicht, doch, man könnte es sicher, aber ich finde das jetzt nicht. Es ist eine Aussage eben, dass man wieder die Aussage des göttlichen Vater findet und nicht nur eben im Hinblick, dass wir die Personifizierung des Göttlichen in Jesus Christus und dass er in seiner Schöpfungsallmacht schon Liebe hatte und das da eben uns beschränken musste, weil wir ja so gottähnlich waren.
Ja, da rühren wir natürlich an ganz große Fragen und
Ja.
Probleme, die man natürlich im Letzten auch gar nicht mehr beantworten kann. Fragen,
Gnade, was Gnade
die werden
bedeutet,
uns
das erfahre ich jetzt
beantwortet
immer mehr
im
dazu. Ich
Jenseits.
danke da. Und danke auch, dass Sie da bereit sind, da Rede und Antwort zu stehen.
Danke.
Einen herzlichen Dank auch für diesen Beitrag hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel und damit nochmal auch eine ganz herzliche Einladung an Sie, liebe Zuhörer, sich hier zu melden mit Ihrer Frage, denn sicherlich stellen Sie diese Frage niemals nur für sich. Die Fragen, die man so hat gewöhnlich, da gibt es dann immer ein ganzes Dutzend von Menschen, die dann sagen, ja, die Frage hatte ich eigentlich auch schon immer, ich konnte sie nur nie formulieren. Also rufen Sie jetzt gerne an, hier ist Ihre Chance unter der 089 517 008 008. Da jetzt gerade niemand in der Leitung wartet, schiebe ich jetzt mal ganz dreist eine Frage von mir dazwischen, Herr Professor. Und zwar, es ging jetzt hier gerade um das Thema Versuchung, so rundum. Und da hatten Sie gesagt, Gott führt niemals zum Bösen in Versuchung. Und er prüft die Frommen. An welchen Stellen wurde denn Christus zum Guten geprüft? Ich musste erst an die Versuchungen denken mit dem Teufel, aber da wurde er natürlich zum Bösen versucht. An welcher Stelle wurde Christus eigentlich als der Fromme schlechthin zum Guten versucht?
Ich meine, Christus, den vollkommen reinen und unschuldigen, den kann man überhaupt nicht zum Bösen verführen. Auch der Teufel ist nur ein Hilfsmittel, um Christus überhaupt zu bewähren in den allerhöchsten Versuchungen, die dem Menschen immer wieder gestellt werden. Nicht, dass er Brot macht durch ein Wunder, dass er sich bestätigt durch ein Wunder und Gott herausfordert und dann schließlich die Weltherrschaft zu ergreifen. Sie sehen ja am Ende, wie wir schon vorhin gesagt haben, erlangt Christus nicht nur die Herrschaft auf Erden, die ihm der Teufel angeboten hatte, sondern am Ende erlangt er auch noch die Herrschaft im Himmel. Und man muss sagen, diese drei Versuchungen, die findet man in verschiedener Weise durchgehend immer wieder in den Evangelien. Nicht etwa, wenn die Pharisäer kommen und sagen, tu doch ein Zeichen vom Himmel, dann glauben wir. Ja, und da weigert sich Jesus und lässt sie glatt stehen. Jesus tut so viele Wunder und die gelten alle nicht und dafür ist man blind und dann soll er irgendwas ganz Tolles machen, eine Sensation. Nein, da weigert er sich. Und die letzte große Versuchung, die Jesus bestehen muss, das ist, wie er am Kreuz hängt und die Leute spöttisch und hämisch ihn auffordern, steig doch herab vom Kreuz, dann glauben wir. Ja, ich gehe davon aus, Jesus hätte das ohne weiteres tun können. Mhm. Er hätte, wie er andere Wunder vollbracht hat, hätte er auch vom Kreuz heruntersteigen können. Und er tut es nicht. Und G.K. Chesterton sagt an einer Stelle, die Größe Jesu besteht eben darin, dass er es nicht tut. Und dafür erlangt er dann Macht im Himmel und auf Erden. Nicht? Ich liebe eigentlich die alte Übersetzung mit Gewalt. Das möchte ich doch sagen. Nicht? Die Versuchungsgeschichte, das ist etwas, was immer wiederkehrt in der Geschichte Jesu. Und er widersteht allen Versuchungen. Natürlich ist das nichts Böses. Ich meine, die Macht über die ganze Welt und über alle Reiche, die Herrschaft über alle Reiche der Welt ist an sich nichts Böses. Überhaupt nicht. Mhm. Es kommt bei der Macht immer drauf an, wie man sie verwendet.
Und von wem sie einem angeboten wird.
Wir sind es inzwischen gewöhnt von gewissen Leuten, die immer behaupten, Macht sei an sich etwas Böses und korrumpiere immer und so weiter. Das stimmt nicht. Man kann Macht auch in einer guten Weise gebrauchen.
Okay, vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir auch schon eine nächste Hörerin in der Leitung, Frau Nagel aus dem Schwarzwald. Ich grüße Sie, Frau Nagel. Stellen Sie gern Ihre Frage jetzt.
Ja, grüß Gott. Ja, meine Frage ist folgendes. Die Tageszeitung vom Schwarzwald, wurde 70 Jahre und da wurde chronologisch aufgeführt, was alles war. Und dann kam Konstanz. Und dann hieß es, das war ja mal Bistum, wurde ja dann Freiburg. Und dann hieß es in der Zeitung, zum Trost wurde die Pfarrei zum Münster ernannt. Jetzt wollte ich mal wissen, was das heißen soll.
Oh, das ist Kirchengeschichte. Also die Pfarrei zum Münster ernannt, das verstehe ich jetzt nicht. Ich vermute, es geht um eine Pfarrei, die dann als Münsterpfarrei und damit als besonders hochstehend und wichtige Pfarrei tituliert wurde.
Ah ja, ich glaube, so war das gemeint, ja. Als Trost wurde sie dann Münsterpfarrei. Das hat niemand verstanden, irgendwie, was das heißen soll.
Da müsste man noch den ganzen historischen Hintergrund kennen.
Ja, natürlich. Ah ja, Konstanz war ja mal Bistum, gell?
Weiß ich schon.
ja. Und dann sollte ich mich noch erkundigen, was ein Dom und eine Basilika und Münster, was das zu bedeuten hätte.
Also im Wesentlichen dasselbe, aber ich glaube, bei Basilika gibt es noch kirchenrechtlich eine Besonderheit. Da bin ich jetzt aber ehrlich überfragt. Das Kirchenrecht war nie meine starke Seite.
Ja, ich wollte nur sagen, ob das bestimmt.
Also Dom, Kathedrale, Münster, das bedeutet dasselbe. Nicht, aber bei Basilika kommt noch etwas hinzu.
Also ich habe nur gedacht, die haben besondere Privilegien.
Ja, natürlich gibt es besondere Privilegien, die von Rom verteilt werden.
Ach so, alles klar. Ja, das war meine Frage. Vielen Dank.
Bitte.
Danke dafür. Ich darf daran erinnern, dass wir hier eigentlich bei Frag den Prof zur Bibel sind. Also hier sind Fragen gewünscht, die eigentlich sich um die Bibel drehen. Rufen Sie gerne an, wenn Sie eine Frage dazu haben. Wie Sie sehen, kann Professor Reiser auch auf andere reagieren, aber tendenziell soll es hier um die Bibel gehen. Unter der 089 517 008 008 dürfen Sie Ihre Frage, die Sie schon lange mit sich herumtragen, zur Bibel gerne stellen. Eine anonyme Anruferin ist jetzt bei uns in der Leitung. Grüße Sie, hallo.
Hallo, ich habe eine Frage und zwar, wenn man Betreuer ist zum Beispiel und ziemlich kurzfristig das Amt übernommen hat und es stirbt jetzt ein Behinderter. Da gibt es ja eine Bibelstelle, man weiß ja nicht, ob der jetzt getauft ist, und zwar ein Korintherbrief, 1. Korinther 15, 29, was ist mit der Taufe für die Toten gemeint? Das habe ich dann, also man kann ja keine Toten taufen, aber was könnte man denn jetzt für diesen Menschen noch Gutes tun? Also Messen lesen lassen. Aber wenn der jetzt nicht getauft ist, also genau, das liegt mir ein bisschen auf der Seele.
Das sind eigentlich zwei Fragen. Also die eine Frage, wenn Sie nicht wissen, ist der Behinderte getauft oder nicht getauft, das ist unwichtig. Beten können Sie jederzeit für jeden Menschen. Es hat sogar Heilige gegeben, die haben doch glatt für den Teufel gebetet. Also beten kann man für jeden. Und da ja beten und Messe lesen, das alles sind ja die Mittel, mit denen man in irgendeiner Weise den Seelen im Fegfeuer zu Hilfe kommen kann. Und wir gehen ja davon aus, dass wohl die meisten Christen und guten Menschen ins Fegfeuer kommen und nicht direkt in die Hölle oder direkt in den Himmel. In den Himmel kommen nur die ganz Heiligen. Und insofern tun sie immer recht daran, wenn sie für ihn beten oder eine Messe lesen lassen. Die andere Frage, diese Stelle, die Sie in 1. Korinther 15 angeführt haben, das ist eine merkwürdige Sache. Da sieht man, dass in der Kirchengeschichte auch manche Dinge außer Gebrauch kommen. In Korinth gab es die Vorstellung, wenn nun ein Christ stirbt, bevor Christus wiederkommt, bei der Wiederkunft am jüngsten Tag, dann hat er ja eigentlich umsonst gelebt. Wenn er gar nicht getauft ist, dann hat er ja keinen Anteil an der kommenden Welt. Und dann ließ man sich stellvertretend für so einen Verstorbenen taufen. Nicht?
Aha.
Sozusagen in Stellvertretung für den ungetauft Gestorbenen lässt man sich taufen. Paulus erwähnt das nur und macht daraus ein Argumentum für seine Sache. Aber er nimmt nicht Stellung dazu. Und die Kirche hat aber Stellung dazu genommen, indem sie gesagt hat, das geht nicht.
Ja. Okay, vielen Dank.
Paulus sagt nur nicht, also wenn sich die Leute eben stellvertretend taufen lassen und dann behauptet man gleichzeitig, Christus ist nicht auferstanden, das ist ein Widerspruch. Ja, aber er nimmt zu der Sache mit der stellvertretenden Taufe keine Stellung. Das ist zum Glück nicht mehr im Gebrauch.
Und die Leute, die quasi jetzt Steinzeitmenschen wären, ne? Also und noch gar nicht lesen konnten und auch nicht wie beim Klaus von der Flühe, der dann dieses Radbild hatte, seine Bibel auf diesem Wandpapier da, Wandteppich, wenn die halt. Ich meine, Gott will die ja auch retten. Aber wie? Also, dass wir einfach auch dann für die beten. Dass sie ja, Jesus die quasi auch
gerettet. Schauen Sie, es gibt noch in der im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, eine merkwürdige Stelle, wo es heißt, dass Christus in das Reich der Toten hinabsteigt. Haben wir ja auch im Credo drin. Und was tut er dort? Er verkündet das Evangelium. Das heißt, er gibt denjenigen, die ohne dieses Wissen vom Evangelium gestorben sind, sozusagen die Möglichkeit, diese Botschaft kennenzulernen und sich dann zu entscheiden.
Aha.
Und das ist notwendig, damit die Erlösung Christi tatsächlich eine ganz und gar universale ist. Und das ist ja unser Glaube, dass Christus alle erlöst hat. Und damit muss er auch allen, auch den Steinzeitmenschen, muss er das Evangelium verkünden. Und das tut er beim Abstieg in das Reich der Toten.
Ach so, vielen Dank. Jetzt geht ein paar Lichtlein auf. Vielen Dank, ja.
Vergiss
Gott. Ade.
Danke für diese Frage, ganz passend auch zu uns im November, zum Monat, wo wir hier in der Kirche auch der Toten ganz besonders gedenken und sich viele sicherlich auch fragen, was mit ihren lieben Verstorbenen passiert oder eben mit denen, die vor Christus waren. Danke, Professor Reiser, für diese Klarstellung. Ein weiterer Hörer hat sich gemeldet, Herr Clausus aus dem Kreis Borken. Herr Clausus, Sie können jetzt Ihre Frage stellen.
Ja, die ganze Sendung habe ich jetzt nicht gehört, aber ich könnte eine Frage stellen und zwar die Worte, als Jesus gestorben ist, dass er hat gesagt, so steht es im Buch der Marianischen Priesterbewegung auf Seite 68. Mutter war sein letztes Wort, der laute Aufschrei, womit er am Kreuze starb. Ob das bekannt ist?
Ja. Davon weiß ich jetzt nichts.
Wir haben
verschiedene letzte Worte Jesu, die berühmten 7 letzten Worte Jesu am Kreuz.
Ja,
dazu gehört, in deine Hände gebe ich meinen Geist und vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Aber die wichtigsten.
Und mit Mutter weiß ich nichts.
Darf ich das denn noch einmal sagen, aber vielleicht haben Sie es auch gut verstanden. Das ist ein Buch der Marianischen Priesterbewegung. Wir sind schon lange als Mithelfer auch dort dabei. Und das ist das blaue Buch, Nummer 13 von 2017. Da steht es drin auf Seite 68. Mutter war sein letztes Wort, der laute Aufschrei, womit er am Kreuze starb. Das Interessante ist ja auch dabei, dass die Mutter Gottes hier im blauen Buch der Marianischen Priesterbewegung, das, was da drin steht, hat alles die Mutter Gottes auch gesagt zu dem Don Gobbi, der damals, der ist ja verstorben, aber der war ja der Leiter dieser Marianischen Priesterbewegung. Und das ist so wichtig, dass sie vielleicht darf er mal auch einen Einblick bekommen im blauen Buch. Ich weiß nicht, ob Sie es haben, aber sonst.
Ich kenne auch diese Priesterschaft nicht. Ich weiß auch nicht, woher dieses Wort und dieses Wissen stammt, dass Jesus zuletzt Mutter das Wort gesprochen hätte. Jedenfalls, das weiß ich, im Neuen Testament, in den Evangelien, ist das nicht gesagt.
Ich schätze mal, es handelt sich hier um den Fall von Privatoffenbarung und biblischer Grundlegung. Die Marianische Priesterbewegung ist eine, ich glaube, in den 70ern entstandene Bewegung, die aufgrund von Offenbarungen an einen Priester von der Gottesmutter, der das aufgeschrieben hat, in einem blauen Buch entstanden ist. Und da gibt es wohl diese Privatoffenbarung zu.
Aber das ist sicher richtig, nicht? Und Privatoffenbarungen sind in Ordnung, aber man kann nicht niemanden und keinen Christen dazu zwingen, an Privatoffenbarungen zu glauben. Wir müssen nicht daran glauben. Und wir müssen schon den Unterschied bewahren zwischen der Heiligen Schrift und solchen Privatoffenbarungen. Wir hatten hier schon einmal das Thema mit Maria Valtorta. Das ist ein ähnlicher Fall. Mhm. Dasselbe gilt für Anna Katharina Emmerich. Das sind alles Privatoffenbarungen, die sind erbaulich und in ihrer Erbaulichkeit sicher auch gut und nützlich, aber sie sind nicht gleichzuhalten der Heiligen Schrift.
Zweifellos, aber was die Hörer oft sehr daran beschäftigt, ist, dass diese Privatoffenbarungen die Rolle der Gottesmutter halt sehr ins Zentrum stellen. Und können Sie etwas dazu sagen, inwieweit ist denn die zentrale Rolle, auch die Miterlöserrolle der Gottesmutter in der Bibel verbirgt?
Ja, also mit dem Titel Miterlöserin und der Vorstellung, dass Maria uns miterlöst, kann ich nicht viel anfangen. Sie ist auch offiziell im Glauben der katholischen Kirche nicht anerkannt. Falls sie einmal anerkannt würde, wäre es eben Teil des katholischen Glaubens, aber bisher ist sie das nicht. Natürlich gehört in irgendeiner Weise gehört Maria in besonderer Weise mit hinein in unsere Erlösung, dass sie nun einmal den Erlöser geboren hat und dass sie nun einmal als Gottesmutter verehrt wird und damit eben eine Stellung hat, die kein anderer Mensch je hatte. Und die katholische Kirche hat, glaube ich, viel getan, um ihre besondere Rolle durch weitere Dogmen auch näher zu umschreiben. Und mir persönlich scheint, Das alles genügt. Und ich habe gar nichts gegen eine besondere Marienverehrung, besonders wenn sie also etwa auch in Richtung auf die Reinheit und das Vorbild in der Reinheit und in der Demut gesehen wird. Das ist mir außerordentlich wichtig. Aber als alter Schwabe muss ich auch sagen, nichts übertreiben.
Das Maß halten, ja, das wollen wir uns denn ins Gedächtnis rufen. Und damit kommen wir auch schon zu einer nächsten Frage. Frau Seitz aus der Gegend von Würzburg hat sich gemeldet. Sie hat eine Frage, die ihr schon länger auf der Seele brennt. Frau Seitz, Sie können Ihre Frage jetzt an den Professor stellen.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Reiser.
Grüß Gott.
Und zwar habe ich eine Stelle in der Bibel entdeckt, vielleicht habe ich es auch vom Pfarrer Kocher gehört, und da geht es um Jesaja 22,11. Soll ich das jetzt vorlesen oder kennen
Sie das? Lesen Sie das vor, das weiß ich nicht auswendig. Oh.
Ihr habt zwischen den beiden Mauern ein Becken angelegt, um das Wasser des alten Deiches zu sammeln. Doch ihr habt nicht auf den geblickt, der alles bewirkt. Ihr habt nicht auf den geschaut, der alles aus der Ferne bestimmt. Ich komme damit nicht klar.
Ja, das ist doch eigentlich, also ich habe jetzt nicht das ganze Kapitel vor Augen, aber mir scheint, die Sache ist recht einfach. Nicht das Sammelbecken zwischen den Mauern angelegt, das Wasser des alten Teiches. Sie müssen bedenken, wenn etwa eine Stadt in der Antike belagert wurde, dann war es wichtig, erstens, dass die Silos voll waren mit Getreide, damit man Brot hatte. Und das Wichtigste aber war, dass man Wasser hatte. Und offenkundig geht es darum, nicht, dass also Jerusalem belagert wird. Und dann sorgt man für alles Menschliche vor. Aber man vergisst ganz noch das Allerwichtigste, nämlich Gott anzurufen und ihn um Hilfe zu bitten. Mhm. Im Alten Testament ist das immer das Entscheidende. Und das ist dieser Vorwurf. Nicht auf, ihr habt nicht
auf den Herrn geschaut. Mhm. Und auch noch einmal, Jesaja 22 ist dann 14 und 15. Das ist für mich auch total schwer. Der Herr der Heere hat mir offenbart, diese Schuld wird euch bis zu eurem Tod nicht vergeben, spricht Gott, der Herr der Heere. So spricht Gott, der Herr der Heere. Ja. Auf geht zum Verwalter hier, zum Schebaner, dem Palastvorsteher.
Und das ist dann ein weiteres Gerichtswort, ja.
Mhm. Aber das,
also ihn, damit, die stört die Schuld, die bis zum Tod nicht vergeben.
Genau. Sie haben es erfasst.
Ja.
Ich denke, wenn man beichten geht, man vergisst ja immer wieder was oder so. Wir
müssen bedenken, eine Beichte, die gab es ja nicht im Alten Testament und zur Zeit des Propheten Jesaja.
Ja.
Das ist nur ein Ausdruck für die Größe der Schuld, dass sie bis zum Tod nicht vergeben wird. Wir haben ja auch im Neuen Testament nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Darüber, danach wurde auch schon einmal gefragt in dieser Sendung. Und es war dann die Frage nicht, was ist das für eine Sünde? Es ist die allergrößte Sünde, die ist unvergebbar, heißt es, sagt Jesus selbst. Und damit ist wohl gemeint, nicht, wenn man mit Gott überhaupt gar nichts zu tun haben will, ihn ganz und gar ablehnt, ihn vollständig außen vor lässt aus seinem Leben. Das kann nicht mehr vergeben werden, aber dann ist der Mensch eben selbst schuld. Gott ist machtlos, wenn der Mensch ihn aus freiem Willen vollständig ablehnt.
Das heißt dann, dieser Mensch wäre verloren. Versteht ihr das?
Dann ist der Mensch völlig verloren.
Das meine ich, wenn er versterben würde und, ne? Also wenn er Gott immer abgelehnt hat im ganzen Leben.
Ja.
Wobei ich da immer am Schächer denke. Der Schächer war ja noch in letzter Minute, ne? Wo Jesus gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein.
Ja, bis zum letzten Augenblick hat man die Möglichkeit, alles zurückzunehmen und Buße zu tun. Ich fürchte, dann wird allerdings das Fegfeuer etwas hart werden, aber das Fegfeuer hat nur den Ausgang Himmel.
Gut. Sie haben mir jetzt ein ganzes Stück weitergeholfen. Vielen herzlichen Dank.
Bitte,
und alles
Dankeschön.
Gute. Dankeschön. Wiederhören.
Ein ganz herzlichen Dank auch nochmal für diese Frage an Frau Seitz aus Würzburg. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Hörerin, Frau Barbara Bischof-Berger-Schwer aus Bad Saulgau. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage, und zwar zum Thema Heilungen in der Bibel. Ich kenne etliche einfach körperlich Kranke, die sehr darum beten und auch andere darum, dass sie geheilt werden. Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, wie das zu verstehen ist, diese Heilungswunder in der Bibel. Ist das eher so zu verstehen, dass es einfach Handlungen von damals waren, einfach auch Zeichen des anbrechenden Reich Gottes? Oder ist es auch so, dass heute Gott oder Jesus genau dasselbe tun will und wir zu wenig Glauben haben? Oder vielfach sagt man dann einfach auch, und das, man darf um Heilung beten und dass dann einfach auch das zur Heiligung dient. Und ja, also jedenfalls die große Frage, wie darf man da beten oder wie soll man da beten? Oder ja.
Selbstverständlich darf man Gott um alles bitten. Man darf ihn auch darum bitten, ein Kranker darf ihn darum bitten, von jeder Art der Krankheit geheilt zu werden. Es gibt sogar ein sehr schönes Mariengebet, in dem man für alle Zeiten um immerwährende Gesundheit an Leib und Seele bittet. In einem Kloster, wo ich öfters war, wurde das täglich gebetet. Also Sie sehen, beten darf man um alles. Nur muss man die Erhörung des Gebetes dem lieben Gott überlassen. Und wir können davon ausgehen, wenn Gott unser Gebet nicht erhört, dann ist es für uns besser, wenn er es nicht erhört, auch wenn uns das uneinsichtig und hart ist. Die Heilungswunder Jesu, die sind natürlich zunächst Werke der Barmherzigkeit an bestimmten Kranken gewesen, aber grundsätzlich hat es Jesus abgelehnt, nur irgendeinen Kranken einfach zu heilen für nichts und wieder nichts, sondern Sie haben es ja selbst angedeutet bei Ihrer Frage, es sind Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes. Die Wunder sind für Jesus in erster Linie Zeichen dafür, dass das, wovon er redet, vor allem in Gleichnissen, das Reich Gottes, dass das nicht irgendein leerer Traum ist und eine Utopie und eine Vision, wie man heute gern sagt, sondern dass das Gegenwart ist. In dem Moment, wo er auftritt und er handelt, da ist das Reich Gottes tatsächlich da. Und dieses berühmte Wort, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Nicht? Dann ist es da. Da haben sie das überdeutlich. Hätte Jesus nur die schönen Gleichnisse gebracht, dann hätten die Leute sagen können, naja, ist alles schön und gut, du hast schön davon geredet, aber wer weiß, ob daran irgendetwas ist, ob das irgendwann Wirklichkeit wird. Ja, und da, deswegen zur Ergänzung dienen sozusagen die Wunder Jesu. Und da muss man jedes Wunder für sich nehmen und die alle miteinander sind eben Zeichen, dass das realisierbar ist, wovon er spricht. Und überall, wo er selber ist. Schauen Sie auch nach Lourdes, gehen Tausende und geheilt werden nur wenige. Und deswegen ist es trotzdem sinnvoll, nach Lourdes zu gehen.
Ja. Okay, ich bedanke mich bei Ihnen. Bitte. Auf Wiederhören.
Ja, das Thema Heilung ist ein Thema, das auch viele beschäftigt, auch jetzt in, was heißt jetzt, es beschäftigt wahrscheinlich immer Menschen, aber in dieser Zeit ist es irgendwie besonders präsent, dass da um Heilung auch in seelischen Anliegen gebeten wird. Sicherlich ein guter Hinweis, dass die Heilung nur dort geschieht, wo der Herr es auch für uns als heilungsnotwendig betrachtet oder sieht. Liebe Zuhörer, Sie haben die Chance, hier Ihre Frage zur Bibel loszuwerden und sie sich beantworten zu lassen. Der Professor steht für Sie hier zur Verfügung und kann mit seinem ganzen Wissen auf Ihre Fragen eingehen. 089 517 008 008. Na, und schau an, da sind auch schon die ersten Anrufer wieder. Wie schön, dass Sie anrufen. Eine erste Anruferin aus Bad Kötzingen hat uns erreicht. Hallo, grüße Sie, Frau Köbele.
Ja.
Grüß Gott, Sie haben eine Frage an den Professor.
Genau.
Stellen Sie sie gerne.
Also es geht um Epheser 6, Nummer 12. Da geht es um die, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Diese letzte Satzhälfte, die wollte ich mal gerne hören, was der Professor dazu meint.
Schauen Sie.
Ja.
Wenn Sie die Evangelien lesen, da können Sie wenigstens die synoptischen Evangelien, dann sieht es so aus, Jesus hat nur zwei Tätigkeiten. Er treibt die Dämonen aus und verkündet das Reich Gottes. Die Dämonen, das ist natürlich für uns eine merkwürdige Vorstellung. Aber darüber sollten wir mehr nachdenken. Die Dämonen sind auf jeden Fall geistige Wesen und geistige Wesen, die nichts Gutes bewirken, sondern die das Übel bewirken. Und wir müssen uns auch klar machen, das Böse in der Welt, das wird immer geboren im Herzen und im Geist. Das, was verwirklicht wird, ist vorher geplant und ausgedacht und wird dann umgesetzt in Taten. Und deswegen sagt eben die Heilige Schrift, wir müssen vor allem für die Reinheit des Geistes sorgen und wir müssen dagegen kämpfen, dass die bösen Absichten zur Verwirklichung kommen. Und wir müssen deswegen kämpfen wir gegen einen schlechten Geist, gegen unreine Geister. Das heißt eben gegen alle Pläne, die das bewirken wollen. Und es gibt natürlich zahlreiche Pläne von unzähligen Menschen, die eben etwas Böses bewirken. Vielleicht sogar ohne, dass es die entsprechenden Menschen wollen. Das gibt es ja auch, dass aus etwas, was gar nicht so gedacht ist, etwas ganz Übles herauskommt. Und das ist gemeint in der Stelle, nicht wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte, das heißt gegen Gedanken, gegen Pläne, die zunächst nur in den Herzen von Menschen wohnen und gegen falsche Gedanken und es werden ja auch falsche Ansichten über Gott und die Welt verbreitet. All das ist damit gemeint, nicht auch der Zeitgeist, der sogenannte, der ist ja meistens, also im 18. und 19. im 19. Jahrhundert ist eigentlich die Rede von dem Zeitgeist erst aufgekommen. Da meinte man meistens, ja, der Zeitgeist, das ist die Aufklärung und so weiter. Aber die Aufklärung hat uns ja auch nicht nur Gutes gebracht. Und heute wird der Zeitgeist zumindest von christlicher Seite doch eher negativ gebraucht. Das gehört auch zu diesen Mächten, die in der Schriftstelle, die Sie zitiert haben.
Frage heißt
also der Zeitgeist, wo er eben vom Evangelium wegführt und die Menschen von der Kirche wegführt und sie dazu bringt, dass sie, da sparen wir ein bisschen Kirchensteuer und dann geben sie ein großes Gut hin für so ein bisschen Geld.
Aber da ist ja der Satzteil gegen die bösen Geister des himmlischen Bereiches. Genau das hat mich das, was mir nicht klar ist.
Himmlischen Bereiches meint eben auch, das müsste eigentlich Luft heißen. Meines Erachtens heißt es an dieser Stelle die Geister der Luft. Nicht, das heißt, das ist eben etwas Unsichtbares, was, wie wir ja auch sagen, das liegt in der Luft. Ja?
So, also dieser Satzteil hat mich gestört an dem Ganzen.
Ja, sind der himmlische
Bereich, also was verstehen wir unter himmlischen Bereich in diesem Falle?
Vergleichen Sie ruhig auch mal verschiedene Übersetzungen, wenn es um so etwas geht. Also, aber wenn Sie wollen, können wir auch noch nachschauen, wie es im Griechischen heißt. Welche Stelle war es?
Epheser 6, 12.
Der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen die Mächte, Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, dieser Finsternis, gegen die bösen Geister. Ja, es heißt doch tatsächlich in den überirdischen himmlischen Regionen.
Ja, eben. Ja,
also. Ja. Wobei, das ist noch einmal...
Ich denke doch immer, dass es dort keine bösen Geister gibt, dass es das nur die guten Geister sind, die dort vorhanden sind.
Ja, also damit ist aber, glaube ich, kaum natürlich nicht der Himmel gemeint. Das ist ja ganz ausgeschlossen, sondern das heißt einfach im überirdischen Raum.
Ah, so. Ja. Gut, dann lasse ich es mal so stehen, jawohl.
Einige Wochen. Manchmal kann man auch da nicht hundertprozentig sagen, was meinte der Autor, was meinte hier etwa Paulus mit den Epuranioi. Ja, also ich würde jetzt so antworten, das ist einfach in der Luft, in den...
Ah ja, gut,
das ist herzlich,
ja. Vielen Dank, Herr Professor Reiser. Wiederhören. Wiederhören.
Hier kann es durchaus knifflig werden, wie ihr merkt. Ja, danke für diese knifflige Frage an Frau Köbele aus Bad Kötzingen. Und wir haben eine weitere Hörerin, die uns aus Ebersberg erreicht hat. Hallo, Frau Achatz, Sie können Ihre Frage jetzt stellen.
Ja, grüße Gott, Herr Professor Reiser.
Grüß Gott.
Also, die Frage habe ich schon einmal gestellt, ist natürlich sehr schwierig, weil es passiert ja so viel auf der Welt, die Unfälle und so weiter. Und es gibt ja auch eine göttliche Vorsehung und das Zusammenspiel zwischen göttlicher Vorsehung und wenn jetzt da was passiert, also wenn derjenige eine Sekunde später aus dem Haus geht, dann passiert ihm im Auto nichts und so passiert halt das. Und da frage ich mich, oft sind es so schreckliche Familientragödien dann, warum das der liebe Gott so zulässt?
Ja, schauen Sie, grundsätzlich ist es so, nicht die Vorsehung und die menschliche Freiheit, die gehen zusammen und das ist manchmal schwer, sich vorzustellen, wie das ist. Es gibt aber auch Dinge, die wirklich tragisch sind, in denen der Mensch nichts geplant hat, keine freie Entscheidung getroffen hat, sondern eben ein bisschen zu früh aus der Tür gegangen ist und dann kommt die Tragödie. Das sind die Fragen, auf die es auf dieser Welt keine Antwort gibt. Also ich habe einmal bei John Henry Newman gelesen, er sagte, gewisse Fragen, die die Theodizee betreffen, und dazu gehört ja auch diese Frage. Das heißt, wie kann Gott das rechtfertigen, dass er das zulässt? Ja? Diese Frage, darüber kann man gelegentlich nachdenken, aber man soll nicht zu viel darüber nachgrübeln, denn man kommt zu keinem positiven Ende damit. Wir müssen uns auch damit begnügen, dass wir nicht alles, was Gott tut, einsehen. Wir müssen vertrauen, dass alles, was Gott tut, zu einem guten Ende ist. Und wenn es auch uns noch so furchtbar erscheint, zu irgendeinem Guten ist es geschehen. Darauf können wir vertrauen und müssen wir vertrauen.
Ja, danke für diese doch schweren und aber tröstlichen Schlussworte. Herr Professor Reiser, damit haben wir unsere letzte Frage beantwortet, haben Sie uns unsere letzte Frage beantwortet. Liebe Zuhörer, an Sie alle geht ein ganz herzlicher Dank für diese interessante Stunde mit Ihren Fragen an den Professor über die Bibel und auch an Sie, Herr Professor Reiser, ein ganz herzlicher Dank für die Beantwortung, für die umfassende Beantwortung all der Fragen. Ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Liebe Zuhörer, wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung auch noch einmal nachhören und zwar in unserem Podcast-Angebot auf www.horeb.org oder Sie können sich einen Mitschnitt von dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Bis dahin wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen eine gute Zeit. Jetzt erstmal hier viel Freude mit unserem weiteren Programm bei Radio Horeb und schön, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon für diesen Grundkurs des Glaubens im Studio in Balderschwang war für Sie Astrid Mooskopf.